der 35. Fachausschusssitzung des IFS-Fachausschusses beschäftigt sich mit den Vorschlägen des IASB hinsichtlich zusätzlicher Anhangsangaben im Zusammenhang mit Finanzierungsaktivitäten und Liquiditätsangaben des Unternehmens. Der Fachausschuss hatte in der letzten Fachausschusssitzung das Thema bereits diskutiert. Vor diesem Hintergrund wurde ein Stellungnahmeentwurf angefertigt. Vielleicht bevor durch den Entwurf gegangen wird, zwei wichtige Anmerkungen, die notwendig sind, die sich als Änderungen gegenüber den Situationen in der letzten Fachausschusssitzung ergeben haben. Zum einen ist auch jetzt schon in den Entwurf eingearbeitet eine Diskussion, die der IASB im Januar geführt hat, vor dem Hintergrund des Leasingprojektes, wo man die Disclosures im 2013-Entwurf für Leasing-Transaktionen nochmal beim IASB überdacht hat und der Staff in diesem Zusammenhang in dem Staff-Papier relativ deutlich gemacht hat und auch in der Diskussion wiederholt angemerkt hat, dass gerade die Überladungsrechnung für Leasing-Verbindlichkeiten sehr kostenintensiv empfunden wurden beziehungsweise auch als sehr komplex. Und der IASB hat das Ganze in einer Education Session und dann hat er natürlich nochmal in einer normalen Sitzung diskutiert und da kam schon auf, dass das Ganze augenscheinlich nicht ganz zusammenpasst mit dem, was man im IAS 7 vorschlägt hinsichtlich der Überleitungsrechnung. Also in dem Sinne, auf der einen Seite sagt man also IAS 7 Anpassung hinsichtlich Notwendigkeit einer Überleitungsrechnung für Finanzierungsverbindlichkeiten, auf der anderen Seite aber im Leasingprojekt hat man die Rückmeldung bekommen von den Constituents, dass diese Überleitungsrechnung, so wie sie zumindest in dem Entwurf für Leasing-Transaktionen vorgeschlagen wurde, zu kostenintensiv wäre und zu komplex. Vor diesem Hintergrund hat auch der IASB in seinem Leasing-Projekt dann entschlossen, die Überleitungsrechnung rauszunehmen. Vor diesem Hintergrund hat sich natürlich auch von meiner Seite die Frage gestellt, warum, wieso, weshalb. Kommt man jetzt eigentlich hier zu unterschiedlichen Sichtweisen? Ist es in dem Sinne so gedacht, dass es in der Tat vielleicht eine unterschiedliche Art von Überleitungsrechnung ist? Also eher eine in IAS 7 eher High Level, auf der anderen Seite bei Leasing eher im Detail. Nur wenn man sich die Zwecksetzung ansetzt, die der IASB hier ganz klar für IAS 7 vorgegeben hat, also die Verständlichkeit von Finanzierungsaktivitäten, dann dürfte aus meiner Sicht zumindest die Überleitungsrechnung sich aus den Leasingverbindlichkeiten bzw. den Forderungen, die man im IAS 7 hier vorschlägt, nicht wesentlich im Detail unterscheiden. Also vor diesem Hintergrund wurden auch einige Anmerkungen in diesem Zusammenhang in den Entwurf schon eingearbeitet. Die zweite wichtige Information, die Sie haben müssten, ist der Sachverhalt, dass EFRAG auch das Thema bereits diskutiert hat. EFRAG kam zu zwei unterschiedlichen Sichtweisen. Zum einen die Sichtweise, die die Vorschläge unterstützt, auch wenn man anmerkt, dass man eigentlich nicht ganz dort endet, wo man sozusagen angefangen hat, also eine Art Net Debt Reconciliation von User-Seite gefordert, dass man das eigentlich nicht erreicht, aber im Quintessenz eigentlich das Motto besser als gar nicht. Die Sichtweise 2 eigentlich zu der Überleitungsrechnung ist eher so, wie sie auch der DSC sieht, also jetzt nicht häppchenweise sozusagen die einzelnen Standards vorantreiben, sondern eher einen Gesamtentwurf vorlegen, wo man dann auch meines Erachtens dann besser auch die entsprechenden Dinge angehen kann. Zu dem zweiten Änderungsvorschlag, den der IASB unterbreitet hat, hinsichtlich dieser, ja, ich muss noch betonen, dieser Art empfohlenen Angabe hinsichtlich der ökonomischen Beschränkungen für flüssige Mittel bzw. Kassenbestände. Da gibt es auch zwei unterschiedliche Sichtweisen. Die einen sagen also auch besser als gar nichts, die anderen sagen eigentlich eher auch so, wie das DSC-Fachausschuss das diskutiert hat, eher zurückhaltend und eher ablehnend, wobei man auch anmerken muss, dass in der Sichtweise 1 dann auch angemerkt wurde, dass man zumindest auch in den Formulierungen auch wieder einige Änderungsvorschläge an den IASB heranträgt. Ich habe mir auch den Draft-Kommentar durchgelesen von EFRAG, der jetzt auch dem EFRAG-Board vorgelegt werden soll in der nächsten Woche.
Der Brief ist im Umlaufverfahren zugestellt worden. Er ist nicht Bestandteil der Boardsitzung und im Umlaufverfahren sind, wie nicht anders zu erwarten, unterschiedliche Meinungen eingegangen, dahingehend, dass den Boardmitgliedern drei Varianten zur Verfügung standen. sich der Sichtweise A, der Sichtweise B anzuschließen oder aber zu sagen, man brauche noch mehr Input von Constituents. Und ich hatte schon aus anderem Anlass oder in anderem Zusammenhang gesagt, in dem Zusammenhang, dass eben die 16 Board-Mitglieder noch sich zusammenruckeln müssen oder wie auch immer man das nennen soll, dass eine ziemlich, ich habe keinen Bierdeckel angelegt, aber ziemlich große Anzahl schien es mir zu sein, die dritte Variante genommen hat, zu sagen, abwarten, Constituents Input abwarten. Es haben wenige sich der positiven Sichtweise angeschlossen und es haben sich einige der nicht positiven Sichtweise angeschlossen, so auch ich. Und hatte dann eben schon gesagt, dass ich ja vorsichtshalber dann hinterher allerdings auch erst mal bei Herrn Morich nachgefragt habe, wo denn die beiden Tech-Mitglieder Barco und Morich waren. Und die Tech-Mitglieder Barco und Morich und ich haben das Kreuzchen sozusagen an der gleichen Stelle gemacht.
Okay, vor dem Hintergrund ist es aber dann trotzdem vielleicht relevant, dann auch von dem Fachausschuss zu erfahren, wie er dann zu diesem Draft Common Letter von EFRAG sich positionieren möchte. Aus meiner Sicht, ich habe einen ersten Entwurf, internen Entwurf vorliegen und ich hätte sowohl für die Ansicht 1 als auch für die Ansicht 2 in den einigen Formulierungen doch erhebliche Bedenken, wenn du die Formulierung so in der Endfassung sozusagen auch an den ISB herangetragen. Aus meiner Sicht eigentlich auch eher Verständnisprobleme, die sich da aus der Formulierung des Textes ergeben. Nicht Verständnis meinerseits, sondern eher, ich glaube, dass auch hier von EFRAG Staff-Seite einige Dinge etwas missinterpretiert wurden, was die Vorschläge des ISB anbelangt. Vor dem Hintergrund, wie gesagt, diese zwei Sachverhalte jetzt zur Diskussion gestellt. Also wie gesagt, EFRAG zum einen diese unterschiedlichen Sichtweisen hinsichtlich der Vorschläge vom ISB und zum anderen, wie gesagt, als Hintergrundinformation, dass man im Leasingprojekt sich dazu entschlossen hat, vom ISB die Überladungsrechnung nicht mitzufordern, weiterhin für den Leasing, aber in Konsequenz würden trotzdem weiterhin die Überladungsrechnung für den IRS-7 sich dann ergeben, für Leasingverbindlichkeiten.
Wenn ich es richtig verstehe, kann der Fachausschuss sowohl im März als auch im April nochmal darauf zurückkommen. Ich dächte, dass aber ein so häufiges Zurückkommen auf einen vergleichsweise schmalen Exposure Draft vielleicht doch etwas viel ist. Der EFRAG Comment Letter ist ja offensichtlich noch nicht so weit gediehen, wie er eigentlich gediehen sein sollte, denn die Zeit schreitet ja voran. Seitdem wie im Wolle, dicht machen können wir heute im Zweifel noch nicht, aber nahezu dicht machen. Ich dächte, man sollte auch etwas bedenken nochmal, wie weit man spätere bessere Erkenntnis aus späteren ISB Sitzungsprotokollen oder wie auch immer man das nennen soll, einbindet, dass Sie das Leasingprojekt und die Januar-Diskussion eng verfolgen, ja, wie weit der Fachausschuss Erkenntnisse, die ihm zugetragen werden, in seinen Comment Letter einbaut, muss er selber wissen.
Ich habe eine kleine Anmerkung. Wollen wir vielleicht noch mal kurz was zur ÖD sagen? Jetzt habe ich mich natürlich selber reingeritten, weil ich mein Erinnerungsvermögen ein bisschen. Also wir haben im Prinzip ein paar der, sage ich mal, kritischeren Aspekte auch in der ED-Runde gehört zu den beiden Amendments. Also wir sind natürlich auch an der Frage vorbeigekommen, wenn Sie hier auch nochmal dran vorbeikommen, was ist jetzt Debt versus Net Debt und macht halt diese einseitige, sage ich mal, nur Debt-bezogene Überleitung Sinn? Welche Erkenntnisse ziehe ich daraus? Natürlich war auch so ein bisschen die Frage, wie kompliziert ist das? Also wir sind nicht explizit auf Leasing eingegangen, aber das war natürlich in der Tat auch so eine Fragestellung, wenn ich da was in einer anderen Form überleiten müsste als für die anderen Finanzierungsverbindlichkeiten, wie kriege ich das übereinander? Und bei dem zweiten Amendment, bei den Beschränkungen, da war, ich glaube, also zumindest bei mir haben sich dann im Laufe der Diskussion so ein paar Fragezeichen aufgetan, was genau ist da eigentlich mit gemeint? Also wir haben ja schon, sage ich mal, Angabepflichten, die zumindest in eine ähnliche Richtung gehen, in IS1, IS7, IFS7, sogar IFS12, die irgendwie sich um so ein Thema rangen. Und ich habe mir so ein bisschen versucht vorzustellen, was genau soll denn jetzt diese Beschränkungsangabe sein im Vergleich zu den anderen? Oder kann ich das vielleicht auch vielleicht bestenfalls sogar ein Paket dann zusammenfassen, um das für den Lehrer plastisch zu machen, was jetzt sozusagen eine Beschränkung ist, dass ich von Land A nach B nicht transferieren darf und so weiter. Weil, also so ein bisschen die Grundidee oder das Big Picture der eigentlichen, ich nenne sie mal NetDebt-Idee, war ja, also wenn ich jetzt so eine Angabepflichten zusammenfasse, dann hätte der Leser vielleicht irgendwie einen Eindruck davon, mit welchem Geld denn welche Verbindlichkeiten wo getilgt werden können und hätte dann eben wirklich eine umfassendere Möglichkeit, diese zukünftigen Cashflow-Projektionen vorzunehmen. Und ich glaube, auch in der Idee ist relativ klar rausgekommen, dass das so einfach nicht funktioniert. Also insbesondere, wenn wir eben die NetDebts nicht haben und vielleicht kommen wir da auch nie hin, weil die eben schwer zu greifen sind. Wir haben auch kurz darüber gesprochen, wie denn so Treasury-Managements in Konzernen funktionieren, dass also, wenn das ein sehr verzweigtes Konstrukt ist, das ohnehin extrem schwierig ist, sage ich mal, so eine Treasury-Funktionalitäten jetzt in so einer kleinen Tabelle irgendwie aufzugreifen. Und das war so ein bisschen, also ich habe da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Support für so summa summarum in der Idee verspürt für dieses Amendment.
Aber nochmal ganz zur Begründung, also es ist ja nicht gefordert, hier irgendwo eine Net-Debt-Reconciliation zu machen, ne? Also
der eine oder andere vielleicht noch eher zustimmen würde.
Ja, das hatte ja auch der Fachausschuss letztendlich in der letzten Sitzung so diskutiert und sollte ja hoffentlich auch in dem Entwurf so wiedergespiegelt werden. Und hinsichtlich der Unterschiedlichkeiten zwischen denen, ich sag mal, das hat man ja auch in dem Entwurf schon eingearbeitet, dass man sozusagen den Zusammenhang zwischen IFRS 12 und den Cash-Beschränkungen von den Tochterunternehmen, dass man den auch aufgebracht hat. Ich glaube, was aber auch meines Erachtens relativ klar war, und ich glaube, das ist auch etwas, was man nochmal betonen sollte, auch hinsichtlich dieser Beschränkung von Kassenbeständen, das ist natürlich klar, dass der ISB auch meines Erachtens schon realisiert hat, dass da in einem Paragraph im IS 7 die legalen Beschränkungen gemeint sind. Hingegen das, was er jetzt eigentlich fordert und was letztendlich auch von Nutzerseite angemerkt war, waren eigentlich die Sachverhalte, wo man sagt, also es gibt gewisse Incentives ökonomischer Art und Weise, die sozusagen dem Management es eigentlich rein ökonomisch sozusagen nicht in Erwägung ziehen lassen, diesen Kassenbestand sozusagen zur Tilgung von Verbindlichkeiten heranzuziehen. Also ist in dem Sinne die Ergänzung, die jetzt hier der ISB vorschlägt, sind letztendlich auf ökonomische Beschränkungen sozusagen ausgerichtet. Man muss auch nochmal betonen, dass das, was da in dem IAS 750a vorgeschlagen wird, sind Empfehlungen oder haben Empfehlungscharakter, diese Angaben, weil man muss das auch in den Zusammenhang lesen, dass letztendlich die Stelle, wo sie eingefügt würden, eigentlich in dem Sinne zu den zusätzlich für User interessanten, aber vom ISB nicht geforderten Angaben zu klassifizieren sind.
Umso zweifelhafter lässt es mir erscheinen, warum man dann jetzt überhaupt ein Amendment dafür macht. Also wenn das Ganze nur eine Empfehlung ist, dann sehe ich noch weniger einen Grund, warum man jetzt ein Limited Scope Amendment da irgendwo rausschießt. Zum Brief. Insgesamt glaube ich, dass wir da nochmal über das Verhältnis zwischen Cover Letter und Anhang nachdenken sollten. Der Cover Letter ist mir persönlich deutlich zu lang, also den würde ich auf maximal 2 Seiten zusammendampfen. Vor allen Dingen würde ich nicht Punkte, mit denen wir eigentlich die Vorschläge kommentieren, nur in den Cover Letter packen und nicht hinten hin. Also sie nehmen hinten dann teilweise Bezug darauf, dass wir Dinge ja vorne schon im Cover Letter gesagt haben. Ich würde es gerade umgekehrt machen, würde die ausführliche Beschreibung oder Argumentation immer nach hinten setzen und vorne nur praktisch die wichtigsten Punkte noch einmal highlighten. Und alles andere sollen die Leute dann selbst lesen. Ich glaube, dass das für den Stab auch deutlich angenehmer ist, wenn er im Grunde genommen die Antworten zu seinen Fragen dann eigentlich da findet, wo die Frage gestellt wurde und nicht im Cover Letter. Das, was mir dann inhaltlich aufgefallen ist, ist, Sie haben gerade den Punkt mit IFRS 12 angeführt. Der kam mir ein Stück weit zu kurz in dem Brief. Auch die Frage, wie sieht das denn aus mit ökonomischen Verfügungsmöglichkeiten innerhalb eines Konzerns? Wir haben uns ja sowohl in der ÖD als auch in der letzten Sitzung da ziemlich lange mit auseinandergesetzt, wie sinnfrei eigentlich eine Regelung ist, wo ich im Konzern keine 100% Beteiligung habe, aber eben, was weiß ich, bei einer 50 oder 60 oder 70% Beteiligung halt den gesamten Cash irgendwo mit konsolidiere und dann jetzt mich irgendwie dazu äußern soll, wo ich welchen Cash dann hinschieben kann. Die Argumentation fehlt mir komplett. Also ich habe sie zumindest nicht gefunden in dem Brief. da müssten wir vielleicht nochmal überlegen, ob wir das noch irgendwo wieder mit anbringen. Das vielleicht so die beiden grundsätzlicheren Anmerkungen. Also auf jeden Fall würde ich den Cover Letter kürzen.
Vielleicht auch nochmal, also das Wording, wenn man sich das mal ansieht, also das ist schon sehr, sehr scharf geschrieben, muss man mal sagen. Also als ich das gelesen hatte, dachte ich mir, gut, ich meine, die Message ist klar, die wir rüberbringen wollen, aber kann man das vielleicht ein bisschen, also ein bisschen vom Tonfall her vielleicht etwas entschärfen? Also ich glaube, das wäre angebracht. Und ansonsten sehe ich das genauso. Also das Verhältnis, das jetzt das rein mengenmäßige Verhältnis alleine schon zwischen Coverletter und Anhang sollte meines Erachtens auch genau umgekehrt sein. Ja. Dass der Schwerpunkt also dann schon hinten im Detail liegt und dass man eben vorne, ja, also vor die Klammer eben die wichtigen Kernpunkte rauszieht und dann gegebenenfalls hinten irgendwie auf die Details verweisen kann.
Der Punkt mit dem Leasing, den würde ich auch eher als Supporting irgendwie sehen, sondern erstmal sagen, dass solche Überleitungsrechnungen aufwendig zu erstellen sind, weil häufig Mitarbeiter sich, also das ist nicht 100% automatisierbar häufig, und das zeigt eben auch die Diskussion im Zusammenhang mit Leasing. Also ich würde das quasi ein bisschen zusammendampfen und nur als Supporting Argument irgendwie reinspielen.
Aber ansonsten, ich sag mal, was den Tenor angeht, ich würde das mit der Sprache, das, was du gesagt hast, würde ich auch sehen. Also so Formulierungen wie strongly object oder so etwas, das ist ein bisschen arg hart. Also strongly disagree ist vielleicht noch ein bisschen höflicher, sagt aber, glaube ich, dasselbe. Aber ich meine, ob wir objecten oder nicht, das interessiert den ISB, glaube ich, herzlich wenig, weil wir ja keinerlei Eingriffsmöglichkeiten haben. Ne?
Also ich sag mal so, aus meiner persönlichen Erfahrung, wenn man letztendlich doch gewisse Formulierungen wählt, ne, das hat auch schon eine Auswirkung, wo man sich sozusagen etwas stärker oder weniger positioniert.
Aber wenn wir sagen, wir disagreen, ist das, glaube ich, deutlich genug. Also okay. Ich brauche eigentlich nichts zu sagen, dass wir objecten. Also object würde ich mir wirklich im Grunde genommen für Dinge mit Ultima Ratio irgendwo vorbehalten und wahrscheinlich auch kaum für fachliche Fragen, sondern eigentlich eher für politische Fragen.
Zumal wir ja, wie ich immer wieder versuche klarzustellen, auch nicht sagen, we do not agree or we agree to. Wir sind keine Partei in dem Sinne, ja, wo ein Einvernehmen herzustellen ist. Wir können unsere Anmerkungen machen.
Das meine ich damit, ja.
Und wir können uns nichts widersetzen, denn wir können nur sagen, wir würden es anders machen oder was auch immer. Aber wir sind nicht in der Lage zu sagen, wenn wir jetzt Nein sagen, läuft das Ding nicht.
Ja. Das ist genau das, was ich also damit eigentlich zum Ausdruck bringen wollte. Von den inhaltlichen Argumenten, die Sie bringen, glaube ich, sind wir meines Erachtens ziemlich im Einvernehmen. Also es geht vielleicht eher darum, welche Punkte wir letztes Mal mit angesprochen haben, die hier sich noch nicht wiederfinden. Aber die Punkte eigentlich, die Sie da drin haben, sind, glaube ich, genau diejenigen, warum wir eben dem Amendment eher kritisch gegenüberstehen. Vielleicht können wir noch kurz was zur Textsitzung sagen, Herr Morich, wo Stephen Cooper sich so ein bisschen geäußert hat und gesagt hat, warum seid ihr da alle so negativ? Es hat einen Grund, warum wir eben nicht mit Net Debt Reconciliation nun vorgeprescht sind, sondern warum wir eben eine Debt Reconciliation vorschlagen. Ich habe mich an dem Tag ein bisschen später eingewiesen, dass ich diese Diskussion nicht ganz mitbekommen habe. Nur er hat, glaube ich, begründet, dass es keine Mehrheit im Board dafür gab, tatsächlich auf Net Debt zu gehen, weil man sich nicht in der Lage sah, Net Debt zu definieren. Ne?
Wir waren ja genau in dieser Diskussion Nothing is better oder better than nothing. Und dann hat er eben das nochmal so ein bisschen sozusagen aus der Historie nochmal dargestellt, dass man natürlich mit dem hehren Ziel mal ja losgelaufen war, die Net Debts auch sozusagen möglichst sonnenklar zu definieren. Und hat das dann eben in der Tat so ein bisschen verteidigt, weil er eben gesagt hat, ja, genau das ist uns eben so einfach nicht gelungen. Und so, dass wir uns jetzt erstmal wieder ein Stück zurückgezogen haben auf den Standpunkt, das Net lassen wir erstmal. und machen das nur mit den Dev. Also er hat so ein bisschen natürlich sozusagen jetzt nicht uns als Erfrag, aber sozusagen der Constituency im Allgemeinen so ein bisschen vorgeworfen, was wollt ihr denn nun? Also es kommt quasi raus, dass wir uns auf NetDev auch nicht einigen können. Jetzt machen wir was nur für Dev, das gefällt euch aber auch nicht. Ist dann wirklich die Ultima Ratio, dass wir einfach gar nichts machen? Und das war so ein bisschen, glaube ich, die Message, die er damit rüberbringen wollte. Also dass er wollte sozusagen dieses Better Than Nothing ein bisschen stützen. Ja, das war so ein bisschen der Kontext.
Also ich kann eigentlich nur meinen Punkt vom letzten Mal wiederholen, dass ich habe ja gesagt, es gibt sowas, was betrachtet das Unternehmen als sein Kapital, und auf der anderen Seite fehlt da sowas, was betrachtet das Unternehmen dann gegebenenfalls als Net Debt. So, das kann ich machen, und dann sage ich, okay, dann sollst du was zu schreiben, und dann mach dazu bitte auch eine Überleitung. Und dann gucke ich mal, ob das nicht dem genügt, was Analysten denn dann auch haben wollen. Also wie steuere ich im Prinzip das Ganze? Eine bedingt ja auch das andere.
Also ja, was ich in der Tech-Diskussion noch irgendwo ein bisschen befremdlich fand, das passt im Grunde genommen zu dem, was Herr Morich gerade über Stephen Cooper sagte. Die Briten insbesondere, die ja eigentlich sagen, wir machen das heute sowieso schon, hatten offensichtlich nur ein einziges Ziel, nämlich sicherzustellen, dass diese Debt Reconciliation jetzt nicht die Net Debt Reconciliation, die sie sowieso vornehmen, ersetzt. Also sie hatten eigentlich immer nur gesagt, solange hier drin steht, dass wir weiter das machen dürfen, was ja noch viel besser ist als das, was ihr eigentlich habt, sind wir eigentlich völlig happy und glauben, dass das schon mal ein Weg in die richtige Richtung ist. Was mir das Ganze im Grunde genommen eigentlich noch schräger erscheinen lässt. Ja? Also man fordert praktisch vom Rest mal mindestens etwas zu machen, was aber nicht das ist, was eigentlich die Briten haben wollten oder was sie derzeit machen. Dann haben die Briten gesagt, also das, was da drin steht, das machen wir mal sowieso nicht, weil wir etwas machen, was viel besser ist. Dann stelle ich mir mal die Frage, okay, wozu brauchen wir das Ganze dann eigentlich? Dann kommt nämlich wirklich der Punkt, den Sie ja ganz am Anfang auch brauchen, hier fehlt eigentlich die klare Zielsetzung. Wo wollt ihr denn eigentlich mal hin? Ja, was ist denn eigentlich euer Leitbild, auf das wir in irgendeiner Form mal zusteuern wollen?
Aber ich glaube, ganz wichtig, was zumindest aus dem Kommentar herauskommen sollte, war eigentlich aber auch die Aussage, dass man sich vom Fachausschussseite mit so einer Überleitungsrechnung in der Tat auch einen gewissen Zweck sieht, aber eben das Gesamtkonzept fehlt. Weil ich glaube, das ist unbestreitbar, zumindest aus meiner Sicht, dass so eine Überleitungsrechnung für Finanzierungsverbindlichkeiten in der Tat sehr hilfreich sein kann, wenn man nämlich genau analysieren möchte, ob sich sozusagen das Unternehmen in seiner Finanzierungsstrategie anders aufstellt. Also sprich, ob es zum Beispiel operative Verbindlichkeiten sozusagen an eine Bank auslagert und somit den operativen Cashflow zum Beispiel künstlich in die Höhe schießen lässt. Also in dem Sinne, das sind schon Angaben, die, ich hatte es ja auch in der letzten Sitzung auch mal dargestellt, auch von einigen deutschen Unternehmen in der Tat schon auf freiwilliger Basis gemacht werden, weil sie in der Tat auch Rückmeldungen von ihren Usern haben, dass sie sinnvoll sind. Nur das Kernmerkmal ist eigentlich genau das, was Sie, Herr Barkow, anmerkten, dass man eigentlich so keine Gesamtstrategie entwickelt, weil wenn man nämlich eine Gesamtstrategie entwickelt, dann wird man auf einmal feststellen, dass nicht nur da in IAS 7 vielleicht etwas angepasst werden müsste, sondern eben auch auf anderer Seite, in anderen Standards etwas angepasst werden müsste und vor dem Hintergrund eigentlich es sinnvoller ist, ein Gesamtkonzept zu entwickeln. Und eigentlich, deshalb hatte ich es schon mit eingebaut, diese Diskussion aus dem Leasing-Projekt, weil ich dachte, dass sie eben genau die Sichtweise des Fachausschusses widerspiegelt, dass man eben sagt, also seht her, da fehlt euch das Gesamtkonzept, weil wenn ihr das Gesamtkonzept hättet, dann werdet ihr eigentlich normalerweise schon viel früher drauf gestoßen, dass ihr da eine gewisse Inkonsistenz habt zwischen den zwei Vorschlägen.
Ich würde da nur Frau Knorr und Herrn Weber zustimmen, dass ich dieses Argument an der Stelle eher nicht bringen würde. Also das klingt so wie nachträglich bessere Kenntnis. Sie haben natürlich inhaltlich recht, dass das ein Hinweis zu sein scheint, dass denen da das Konzept irgendwie abgängig ist. Aber ich würde es an der Stelle nicht reinbringen. Wenn ich etwas aus späteren Diskussionen mit aufnehmen würde, dann wirklich etwas, was eigentlich unmittelbar mit dem Projekt zu tun hätte. Also wenn jetzt in der Disclosure Initiative meinethalben irgendwelche Weichenstellungen erfolgt wären, dann hätte ich die mit aufgenommen. Ließ es an der Stelle für mich so ein bisschen Seitenstrang. Und ich habe ein bisschen die Sorge, dass man, vom Kernargument, was wir bringen wollen, irgendwo ein Stück weit ablenkt. Ich glaube, dass das Argument, was wir bringen wollen, auch so trägt. Und ob man dann sagt, man macht eine Fußnote dran und sagt, by the way,
in eurer letzten Entscheidung oder jüngsten Entscheidung habt ihr da auch irgendwo einen Fehltritt gemacht. Das kann man machen, aber das ist jetzt für mich nicht zwingend.
Ich frage mich auch gerade, ob dieses immer das Gesamtkonzept kritisieren, ob das nicht ein bisschen zu abstrakt ist. Ja, da wird immer gesagt, ihr seid da nicht irgendwie und überhaupt. Ja, es ist so, vielleicht kann man das einfach konkretisieren und sagen, wenn man schlicht für aufwendige Disclosures mal daneben schreibt, wozu nützt denn die Information? Was soll uns die Information bringen, dem User? Was soll er daraus erkennen können? Dann kann ich viel besser auch so überlappende Angaben aus anderen Standards identifizieren und sagen, gut, da habe ich ja zu diesem Zweck eigentlich noch da was. Und dann kann ich das auch besser gruppieren. Wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, wenn ich mir Gedanken mache über Cash und Cash Equivalents oder was, über Liquidität, Verfügbarkeit von Liquidität. Ja, dann, wenn ich das dahinter schreibe als Nutzen der Information, ja, dann kann ich das viel besser greifen und zusammenfassen und diese Cross-Cutting-Issues vermeiden. Also, das wäre von meiner Seite aus eigentlich eine Forderung, wie man an so was rangehen kann, weil ich häufig genug auf Notes stoße, die ich erfüllen muss und Angaben, die ich machen muss, wo ich weiß, da, wenn man das versucht zu verstehen, dann missversteht man es auf jeden Fall. Da kommt nur Mist raus. Also wie unsere Diskussion gestern, wenn ich sehe, Level 1, 2, 3, jeder denkt, Level 2 ist eine schlechtere Wertbasis als Level 1. Wenn das in der Praxis nicht gegeben ist am Schluss bei dem, was veröffentlicht wird, dann führt das in die falsche Richtung. Und so kann man eigentlich hinter jeder Angabe die Nützlichkeit hinterfragen. Fair Value-Angaben von oder der Level-Aufriss für nicht zum Fair Value bilanzierte Vermögenswerte, das ist auch so ein Ding, das mich total nervt, ja, weil da lauter Sachen in Level 3 geschoben werden, aber da ist nichts Schlimmes dran. Aber der Leser, der auf sowas stößt, der denkt, Hilfe, ja, das ist jetzt, ja, also, ja, ich meine, da schieben wir alles rein an Retail- Forderungen, ja, weil ich da den Bonitätsbrett nun mal nicht ordentlich bewerten kann. Aber es ist lächerlich, sowas dann in Level 3 zu schieben und ein Leser missversteht das oder kann das missverstehen, wenn man nicht irgendwie mindestens 5 Sätze dazu schreibt, um das wieder zu relativieren, dass die Angabe eigentlich unnütz ist. Gut.
Also vielleicht
ich dazu muss auch ergänzen, Herr Hoch, sorry, weil ich bin die ganze Zeit auch heute Morgen nochmal, als ich es gelesen habe, ich wollte eigentlich erst noch die Frage stellen, wir sagen, nee, ihr müsst erstmal ein Gesamtkonzept haben. Genau, ich habe es aber unter einem anderen Aspekt gesehen, weil wir haben gestern mal hier gefragt, habt ihr eigentlich eine Urgent Issues Task Force? Wo wir selbst mal gesagt haben, es gibt manche Dinge, die man vielleicht nicht in 5 Jahren, bis man ein Gesamtkonzept stehen hat, löst, sondern wo es ein Urgent Need gibt und die muss man lösen. Ich weiß nicht, ob es hier ein Urgent Need gibt. Ich habe von manchen Usern, auch in Deutschland hört man schon, das sind jetzt nicht viele, die sich damit beschäftigen, aber wenn man die anspricht, dann sagen die, ja, das sind wichtige Informationen. Ob jetzt das, was hier drin steht, das Wichtige ist und warum die Informationen haben wollen, ich glaube, das ist am Ende der wesentliche Punkt. Die anderen Sachen mit Überlappung finde ich in Ordnung, müsste man auch sagen, aber dieses Thema, ihr müsst euch erstmal ein Gesamtkonzept überlegen, was ihr insgesamt mit Rechnungslegung wollt und dann könnt ihr darüber nachdenken, da werden, wenn es so ist, die User sagen, haben wir nicht die Zeit, wir haben ein Urgent Issue, genau mit dem Thema, ich nehme jetzt mal ein anderes aus einem anderen Beispiel, was wir immer wieder hatten, mit den Putable Minorities, da hätten wir, glaube ich, ja auch alle unterschrieben, wenn das ISB mitgegangen wäre, was das IFRIC damals vorgeschlagen hat, macht das alles netto und so weiter. Da steht auch kein Konzept dahinter. Hätten wir gesagt, ein Quick-Win ist kein Konzept, aber immerhin haben wir mal für die nächsten Jahre Ruhe an der Front. Da weiß ich nicht, ob wir uns da, warum wir jetzt hier auf einmal sagen, da müsste jetzt erstmal ein Gesamtkonzept haben. Aber
ich würde da vielleicht ein bisschen einhaken. Ich sehe euren Punkt, dass man sagt, ich muss nicht immer für alles irgendwie ein Gesamtkonzept einfordern. Die Schwierigkeit, die ich nur sehe, ist, man hat ja ein Projekt, was sehr umfassend ist, auf der Tagesordnung. Das ist nicht nur ein reines Research-Projekt, sondern man arbeitet ja im Grunde genommen das Ding schon als aktives Projekt ab. Wenn ich aber sage, ich will mich gesamt habe mit dem Thema Presentation und Disclosure auseinandersetzen, dann stellt sich mir die Frage, warum ziehe ich jetzt, wenn ich im Grunde genommen eigentlich mal überlege, gibt es also etwas wie eine Disclosure Objective? Was ist denn das Ziel? Das hattest du ja gesagt. Was wollt ihr denn eigentlich mit diesen Darstellungen erreichen? Wenn man diese Frage sowieso abarbeitet, warum ist es dann so zwingend, dass man sagt, jetzt zieht man einen einzelnen Aspekt heraus und lässt genau diese Zielsetzung, die man eigentlich ja mal klarstellen wollte, dabei außer Betracht? Das ist, glaube ich, das, was Herr Obst auch anmerkt. Er sagt,
dass da kein Konzept besteht.
Ja.
Das sehe ich auch so.
Nur man versucht ja gerade eines zu entwickeln. Das ist ja der Punkt. Man ist da
mal dahingestellt, ob man überhaupt jemals dazu kommt, ein Disclosure-Konzept zu entwickeln. Ja, okay. Ich bin da nicht so optimistisch, Herr Obst, weil im Endeffekt ist das ja auch keine Rocket. Ich meine, ein Disclosure-Konzept, das sind Einzelfälle. Da müssen Sie im Markt nachfragen, welche Informationen braucht ihr wofür. Da kann ich nicht irgendein großes Konzept
machen. Das Wofür ist wichtig, aber, das muss ich mal formulieren.
Genau, richtig,
aber nicht das, immer nur sagen, das wäre auch noch schön
zu wissen. Aber das Wofür wird ja am Ende das ISB nicht sagen können, sondern das werden die Nutzer dir sagen.
Korrekt.
Aber das, die werden kein Gesamtkonzept haben, sondern die werden sagen, ich brauche das dafür, ich brauche das dafür, ich brauche das. Und dann gibt es vielleicht auch unterschiedliche User, nicht nur vielleicht, sondern sehr wahrscheinlich, die einen sagen, ich brauche das. Ich will damit ja auch nur sagen, dann müssten wir in anderen Fällen, nehmen wir an, das Board wäre jetzt ein ganz anderen Thema wäre gekommen, sagt, ich streiche jetzt mal ein paar Disclosures, das scheint ja viel zu viel Arbeit zu sein. Da würden wir, glaube ich, alle hier sagen, da würde keiner kommen und sagen, oh nee, jetzt lass das erstmal, wir müssen erstmal gucken, dass wir ein Gesamtkonzept haben. Also das ist alles so.
Gut, was wegnehmen, ich glaube, geht auch schwerer, wie was Neues kreieren. Ne?
Naja, aber ich glaube, der Schwerpunkt ist doch hier der, den finde ich ja auch, was wollt ihr damit, was wollen die User, auch was du gerade gesagt hast, Andreas, dass sie in UK sagen, also das hier ist ja nun gar nichts. Das ist für mich eigentlich der Hauptkritikpunkt an dem Ding, hier irgendwie Arbeit aufzubürden, mit Informationen zu erstellen, die kein Mensch nutzt, weil es nicht definiert ist, weil es nicht NetDebt ist, sondern nur Debt oder welche Gründe auch immer hier bestehen. Das ist für mich so eigentlich der Zentrale.
Okay, das kann man ja schon noch mit einfügen, sehe ich schon so, aber ich... Um nochmal den Punkt aufzugreifen, ich glaube, generell habe ich auch mal ein Störgefühl, wenn man so die ganz große Keule auspackt und ja, der Standard muss komplett überarbeitet werden oder da fehlt das Gesamtkonzept, wenn man irgendwo ein kleines Stäubchen dreht, um was zu verbessern. Aber in dem Fall hat das ISB ja, wie du es auch gesagt hast, Andreas, ja selber eigentlich sich als Aufgabe auferlegt, eben einen größeren Wurf zu landen, mal was das Disclosures betrifft. Und dann ist irgendwie das Vorgehen in sich nicht stimmig. Das kann man schon nochmal ansprechen.
Komplett mit. Mir ist nur nicht so bewusst. Mich hat es ehrlich gewundert, dass das ISB in dem Fall so schnell reagiert hat. Wo kommt das her? Gibt es da richtige... Ja, das müssen ja die User gewesen sein.
Es gibt ja diesen 10-Punkte-Plan von Hugo Forst. Der hat auf der Foundation Conference vor 2 Jahren, 3 Jahren irgendwann gesagt, was können wir jetzt im Zuge der Agenda-Konsultation, wo ja gesagt wurde, ihr müsst da mal an den Disclosures arbeiten, was können wir denn machen? Und dann hat er so ein 10-Punkte-Programm vorgelegt, was man jetzt praktisch an Quick-Wins im Grunde genommen machen könnte. Und da stand NetDebt als einer der Punkte mit dabei. Und das ist letztlich das Ergebnis der Abarbeitung.
Das ist aber eben der Unterschied, dass der Quick-Win von der anderen Seite kommt als das Urgent. Denn das Urgent ist das Breitere, das relativ Urgent, weil es eben daran fehlt. Und der Quick-Win ist einer, der eben möglicherweise auch ja hinterher wieder auf die Butterseite fällt. Denn wenn man dann mal zu dem Oberübergeordneten kommt, kann ja dieser frühere Quick-Win schon wieder auf der falschen Seite des Gartenzauns sein. Und diese Quick-Wins, die Low-Hanging-Fruits, das sind ja alles Dinge, die wir hier nicht als Schlagworte erfunden haben, die kommen eben nicht für uns sichtbar begründet daher, dass das wirklich dringend gebraucht wird. Und wenn es nicht dringend gebraucht wird, dann braucht man es jetzt nicht, sondern kann eben warten, bis einem wirklich was dazu einfällt.
Das ist eigentlich der wesentliche Punkt. Also Quick Wins nicht wegen der Quick Wins willen, sondern wenn es wirklich eine starke Notwendigkeit gibt. Deswegen ist wirklich die Frage bei den Usern, ist das jetzt etwas, was vor allen Dingen der Art? Das hat mich ein bisschen gewundert. Wir hätten dann vielleicht auch eher reagieren müssen, wenn einer mit einem 10-Punkte-Plan rauskommt und sagt, ich kümmert jetzt das Konzept mal nicht, ich habe ja ein paar Quick Wins, hätten wir sagen, nur nein.
Das versuchen wir ja letzten Endes.
Nochmal generell zum Brief. Also ich unterstütze die Richtung und auch die Ausrichtung, die von den Kollegen schon angeklungen ist, das Ganze ein bisschen kompakter zu machen. Ich glaube, da geht nicht viel verloren. Wir wiederholen uns in gewisser Weise und ein bisschen eine Trennung zwischen Fundamentalkritik, die man durchaus vorbringen sollte und auch mit einer gewissen freundlichen Schärfe vorbringen sollte, und dann den inhaltlichen Argumenten, was die konkreten Vorschläge betrifft, sollte eben eine Unterscheidung sein. Im Moment ist das auch im hinteren Teil vermischt, weil wir immer wieder aufs ganze Gesamtkonzept verweisen. Ich glaube, das macht es nicht unbedingt stärker. Und insbesondere habe ich auch ein großes Störgefühl mit diesem Requirement, zusätzliche Disclosures hier einzuführen über diese Restrictions on Cash on Cash Equivalents. Also man muss sich das mal vor Augen halten, insbesondere für regulierte Industrien, wie zum Beispiel die Versicherungsbranche. Da gibt es sehr, sehr viele Restriktionen natürlich. Letztendlich in den meisten Jurisdiktionen gibt es Restriktionen aus der aufsichtsrechtlichen, regulatorischen Ecke, hier den Free Cash einfach rüber zu schieben. Jetzt Bedeckungsvorschriften und so weiter.
Das riecht schön, wenn ich da gerade eingreifen darf, wenn ich Herrn Obst vorhin richtig verstanden habe, sind das die rechtlichen Beschränkungen, die durch IFRS 12 abgegolten sind?
Moment, es gibt im IRS 7, Paragraph 48, die Verpflichtung zu sagen, wenn ich rechtliche Beschränkungen habe, wo ich sozusagen meinen Cash nicht weiter verwenden darf, zum Beispiel zur Ausschüttung oder dergleichen. Die muss ich ja jetzt schon machen, die sind verbindlich. Es gibt dann aber im Folgeparagraphen IRS 7, Paragraph 50, gibt es dann sozusagen so ein zusätzliches, und by the way, also Ersteller sind auch dazu angehalten oder es wird empfohlen, dass man gewisse Empfehlungen auch mal berücksichtigt, zum Beispiel bei den Kapital- oder bei den Investitionsaktivitäten, dass man mal unterscheidet zwischen Maintenance-Capex und Growth-Capex zum Beispiel. Also das sind alles wichtige Angaben, die auch von User-Seite oft gefordert werden, aber im Zusammenhang, im Kontext des Standards eher als Empfehlungscharakter haben. Und deshalb auch meine Anmerkung als Hinweis, dieser 50a, der eingeführt werden soll, ist meines Erachtens keine Verpflichtung, sondern hat einen Empfehlungscharakter.
Da kommen wir dann wieder auf den Punkt zurück, dass wir sagen, wenn wir nicht wissen, was eigentlich die Zielsetzung ist, warum machen wir eigentlich derartige Disclosures, könnte ich natürlich eine elendlange Liste bringen, was alles nice to have ist, aber wenn das nicht must have ist, bringt das eigentlich nichts. Also das ist mein Punkt. Im Standard brauche ich eigentlich keine Auflistung von Dingen, die nett wären, sondern ich brauche, sei es ein Konzept oder eine Zielsetzung, was ich mit bestimmten Disclosures erreichen will, um eine bestimmte Zielsetzung zu erfüllen. Und dann kann ich Beispiele nennen, wie das erreicht werden kann. Aber ich glaube, jetzt einfach mal so ein Ding da reinzuflöhen, das bringt es einfach nicht.
Um noch meinen Punkt noch auszuführen, im ersten Schritt sagen wir diese Angaben über die Restriktionen, aber im zweiten Schritt dann die daraus resultierenden Tax Liabilities bei Transfer. Also das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, und eigentlich durch die Hintertür könnte man dann eine Art Country-by-Country Reporting auch sehen, dass das hier eingeführt werden soll. Und zwar mal branchenübergreifend. Und da sehe ich jetzt den Informationsnutzen nicht wirklich, weil das ist ja auch, klingt ja auch an, die Unterscheidung, warum diese Information, eine Prospektive, was passiert, wenn Information, gibt es für tausend andere Geschichten, gäbe es da auch interessante Informationen, die man vielleicht angeben könnte, aber es ist ein ganz anderes Konzept, und warum jetzt hier für einen Sachverhalt eine As-If-Angabe, verstehe ich nicht.
Vor allen Dingen ist das auch im IAS 12, glaube ich, also teilweise schon geregelt, in den Paragraphen 34 und so weiter, wenn ich ausschütte und so, die Deferred Tax Liabilities werden dann nur angesetzt, also wenn ich selbst kontrolliere, wenn es wahrscheinlich wäre. Das ist dann vielleicht auch wieder eine Überlappung, bin ich mir jetzt nicht sicher.
Aber ich würde mal betonen, dass die Ergänzung, die man in den 50a vorschlägt, sind wirklich, wo man sagt, also das sind Zusatzinformationen, wo man sagt, also das sind jetzt nicht rechtlich oder vertraglich sich ergebende Beschränkungen, sondern rein ökonomisch, weil das ist ja auch, man hat es auch beim IASB diskutiert, ne? Das Geld steht ja einem zur Verfügung, man kann das ja auch zurückholen, nur wenn ich das zurückhole als Unternehmen, fließt mir dementsprechend sehr viel von dem Geld an Steuerverbindlichkeit ab. In dem Sinne, die Ergänzung, die man hier vorschlägt, sind ökonomische Beschränkungen, die sich allein aus dem ökonomischen Kalkül für das Management ergeben, und vor dem Hintergrund hat ja auch, ich glaube, Herr Schlömer hatte auch in der letzten Sitzung das eigentlich auch gesagt, ähnlich wie Sie, Herr Sauer, das macht also, wenn man in diese Richtung jetzt vorstößt und Anforderungen oder Empfehlungen in die IFS einbaut, dann hat das Ganze ja irgendwo gar keine Grenzen mehr, weil diesen Sachverhalt der ökonomischen Begrenzungen gibt es ja nicht nur für diese Position, sondern wird es auch für ganz andere Fälle geben.
Ich könnte das auch noch weiter auf die Spitze treiben. Ich könnte auch als Analyst sagen, es ist doch eigentlich super interessant, wenn das Unternehmen selber mal die Hosen runterlassen sollte, was es denn eigentlich für einen Mindest-Cash-Bestand für die Fortführung, kontinuierliche Fortführung seines Geschäftes vorsieht. Ja? Also was brauche ich im Prinzip, über Forderungen, Lieferungen abzuwickeln und so weiter. Gut, findige Analysten können vielleicht versuchen, das auch noch generell aus den Umsatzzirkeln zu sehen, herauszulesen. Aber auf die Idee könnte ich dann auch kommen, weil faktisch illustriere ich doch so, wenn ich das darstelle, ja, dieses Cash ist grundsätzlich immer jederzeit frei verfügbar. Ökonomisch faktisch ist es das nicht, weil ich einen Mindestbestand zur Aufrechterhaltung meines Geschäftes brauche. Den kann ich natürlich wieder substituieren durch weitere Fremdkapitalaufnahme. Aber wie gesagt, wo es Anfang, wo es Ende.
Genau, aber diese Informationen sind ja meines Erachtens auch schon für User relevant und werden auch teilweise von Unternehmen gegeben. Nur ist dann die Frage, ist das letztendlich Aufgabe der IFRS, diese Informationen einzufordern, beziehungsweise ist das nicht eher dann, wo man sagt, also das entweder ist es Lageberichtsbestandteil oder man sagt, das ist dann eher, wo das Unternehmen freiwillig und letztendlich sinnvolle Informationen für nützlich erachtet für die User und sozusagen aus eigener Antrieb sozusagen die Informationen bereitstellt. Aber ich habe die Information auch schon mal gesehen, dass zum Beispiel ein Unternehmen bekannt gibt, welchen Mindest-Cash-Anteil, gerade in der Finanzkrise war das eine oft gefragte Größe.
Ist das nicht, jetzt kommen wir wieder genau zu der Frage, was soll eigentlich die Information? Man müsste User fragen, was macht ihr damit? Weil was wir gerade kritisieren ist, zu Recht, die Zahlen, die da drin stehen, das wird suggeriert, auch eben das Thema mit den Subsidiaries. Ich habe die Cash-Seite voll zur Verfügung, um mit den Liabilities da finanzieren. So, da muss man einfach mal fragen, ist das, wenn ihr die Zahlen seht, geht ihr dann davon aus, dass es so ist? Weil da müssen wir sagen, das ist nicht so, dem ist nicht so, da gibt es die und die und die und die Probleme. Ich glaube, wir kommen immer wieder zu dem Punkt zurück, was wollen die User, was machen die damit und ist diese Information, die da rausgeht, dann adäquat oder ist es am Ende etwas, was fehlleitet? Da fehlt mir im Moment wirklich so ein bisschen der Überblick. Also was man muss da eigentlich noch mal stärker mit den Usern sich auseinandersetzen, denen sagen, welche Informationen wollt ihr, was glaubt ihr, wenn ihr die bekommt, was das aussagt, um da einfach mal zu schauen, ob das, da sind wir dann wieder bei Cost-Benefit. Ja.
Ich würde gerne noch auf etwas zurückkommen. Herr Sauer hat mich da dran gebracht, dass mir das nicht zuletzt im Januar auch, als wir die Idee hatten, im Kopf war und das irgendwie meines Erachtens etwas untergegangen ist, dass wir uns doch vielleicht zu sehr, aber trotzdem an dem Wort foreign auch festgehalten hatten, weil wir gesagt haben, es kann ja nicht nur sein, dass wir noch so den dreiköpfigen oder fünfköpfigen oder wie auch immer Konzern vor Augen haben, wo es tatsächlich die Mutter gibt, die auch sehr zentral ist und nicht nur die Holding und das Hin- und Herschieben, das Repatriation, alles, naja, endlich nach Hause kommen sozusagen, ist es doch nicht. Denn in einem großen Konzern kann ja auch der Transfer zwischen Nordpol und dem Südpol von Interesse sein, der großräumig an dem Homeland Deutschland vorbeigeht. Und insofern ist die Formulierung Repatriation of Foreign doch irgendwie begrenzt in einer Form, die ein bisschen naiv klingt.
Aber ich muss jetzt mal ganz kurz fragen. Ich hatte jetzt diese Repatriation eher als Beispiel in der Formulierung empfunden, wo man sagt, also das ist zum Beispiel ein typischer Fall von ökonomischen Begrenzungen für Kapitalbestände, die man sozusagen ausweist als Kassenbestand oder als flüssige Mittel. Also ich hatte das jetzt, die Repatriation hatte ich jetzt nicht als den eigentlichen Sachverhalt angesehen, sondern ich hatte die Formulierung so verstanden, dass man generell von Unternehmerseite sagt, es sind sozusagen alle ökonomischen Beschränkungen sozusagen relevant, also die sozusagen das Management dahin bewegen, seine Entscheidung zu treffen für den Kassenbestand und dann including tax liabilities for repatriation. Also das ist ein Sachverhalt, der darunter fällt.
Ja, aber es ist ein Sachverhalt, Beispiele können hinken und Beispiele hinken manchmal mehr als hilfreich. Und Repatriation und Foreign sind Worte, die ein Konstrukt signalisieren, was eher am naiven und harmlosen Beispiel Ende ist. Denn wir haben früher häufiger schon gesagt, der eine sagt, die Beispiele sind zu komplex, wenn das über 5 Seiten geht. Siehe die eine oder andere Anlage, die kursiert zu den Versicherungskontrakten. Und wir haben andere Beispiele, wo wir immer sagen, ihr kommt da mit Beispielen. Also das kann man auch auf dem Bierdeckel oder sonst was machen, das hilft nicht richtig weiter. Und hier werden eben nach meinem Empfinden mit diesen Worten falsche Signale gesendet. Denn die Repatriation of Foreign ist etwas, Foreign gibt es in globalen Unternehmen in dem Sinne nicht mehr. Was heißt hier Foreign? Was ist das? Was bringt das? Letzten Endes suggeriert es ja auch, dass man irgendwo die Steuern alle nach oben bringt. Und ich meine, Dinge werden manchmal eben zwischen Nord- und Südpol hin und her geschoben mit großräumiger Vermeidung am deutschen Fiskus vorbeizukommen. Insofern ist es ein eben naives, nicht lebensnahes Beispiel. Und das hilft dann auch nicht.
Ich könnte jetzt vielleicht anmerken, dass die Standards nicht nur für die konsolidierten Financial Statements geschrieben werden, sondern vielleicht auch vor den Einzelabschlüssen. Aber ich gebe Ihnen recht, Frau Knorr, dass man eigentlich diese Formulierung zumindest im Kontext von den Formulierungen in anderen Standards dann eher doch vermeiden sollte. Vielleicht ganz kurz 2 Punkte, die ich nochmal von der Diskussion jetzt aufgegriffen habe, wo ich nochmal ganz kurz noch dazu etwas sagen möchte, ist zum einen das Gesamtkonzept, was der ISB angeht. Also ich glaube schon, dass, und das ist auch in der Leasing-Diskussion, die man im Januar geführt hat, nochmal angeklungen, dass dann auch Hans Hogerfors nochmal nachgefragt hat, wie man sozusagen sich selbst jetzt beim ISB positioniert zu dem Ganzen. Und es ist angedacht in dem einen Projekt der Disclosure Initiative, dem Principle of Disclosure, dass man ein Diskussionspapier in 2015 veröffentlicht. Und dieses Diskussionspapier soll schon letztendlich eine klare Vision und Richtung ausgeben, wie man sozusagen vom ISB-Seiten in Zukunft zum einen die Standards entwickeln möchte oder entwickeln sollte, beziehungsweise auch alle Standards noch einmal komplett überprüft hinsichtlich der Anhangsangaben. Also in dem Sinne denke ich schon, dass da zumindest auf absehbare Zeit zumindest vom ISB angestrebt wird, dieses Gesamtkonzept zu entwickeln. Ob es denn das verspricht, was es zumindest vom Namen her suggeriert, das steht auf einer anderen Seite Papier, das man dann letztendlich auch überprüfen müsste vom Fachausschuss, wenn das Diskussionspapier vorliegt. Dann habe ich noch einen Punkt zu dem Kostenargument, Herr Barkut, das Sie vorgebracht haben. Ich verstehe Ihr Argument, nur ich würde dann darauf hinweisen, dass zumindest in den EFRAG Common Letter, der mir vorliegt, gerade die Befürworter von Sichtweise 1 auch ganz klar mit dem Argument hier hantiert haben, zu sagen, also diese Angaben sind nicht kostenintensiv und sind eher nützliche und werden keine großen Kosten verursachen. Vor dem Hintergrund möchte ich eigentlich nur warnen, dass man das letztendlich dann mit einem Fragezeichen versehen müsste, ob das in der Tat so ist, weil das, was zumindest der ISB-Staff aus seinen Outreach-Aktivitäten mitgenommen hat, wäre eigentlich dann zu sagen, also es ist eher das Gegenteil der Fall. Beziehungsweise muss man dann fragen, wo kommen beide Seiten zusammen.
Ist denn da irgendwie mal eine etwas weitergehende Cost-Benefit-Analyse gemacht worden, auf die man sich da zurückziehen kann?
Für die IS-7-Vorschläge?
Ja.
Also die IS-7-Vorschläge wurden letztendlich mit dem GPF, das ist ja ein sozusagen ein Forum, was der Global Preparer Forum, also wo man sozusagen die Preparer auch gefragt hat, und vor dem Hintergrund hat man in diesem Zusammenhang das Feedback bekommen, dass es eher weniger Kosten verursacht, nur wie gesagt, das ist eigentlich dem gegensprüchlich, was man sozusagen vom ISB-Staff-Seite im Leasing-Projekt präsentiert hat.
Schon interessant, dass das von Preparer-Seite kommt. Also.
Ja, und man muss natürlich aber auch aufpassen, dass man sagt, vielleicht ist es in der Tat so, dass vielleicht die beiden Überleitungen unterschiedliche Level von Aggregation angedacht waren. Aber für mich ist es eigentlich ein Problemfall, wo man sagen soll, also man muss auch etwas mehr in die Zukunft schauen. Und Also im schlimmsten Fall wäre das so eine Art Interim-Disclosure, die man dann wieder zurückzieht, wo man sagt, doch etwas zu kostenintensiv für die neuen Leasing-Vorschläge. Also in dem Sinne, das eigentlich nur von meiner Seite mit auf den Weg zu geben, ist ganz sinnvoll. Und ich glaube, es ist eigentlich auch schon beim ESB-Staff eigentlich auch angekommen, dass da ein gewisser Diskussionsbedarf besteht in dieser Richtung.
Jetzt haben Sie mich nur ein bisschen irritiert, weil Sie mir etwas zu Kosten in den Mund gelegt haben, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich das überhaupt geäußert habe. ja, genau. Ja, jetzt gerade. Ja. Also ich wollte gerade sagen, also ich sag mal, was EFRAG sich da zusammenpinselt oder so, das muss man dann sowieso mal sehen. Denn ich meine, mein View ist klar, ich lehne die Vorschläge ab und da beteilige ich mich eigentlich nicht an der Ausformulierung der befürwortenden Sichtweise. Das müssen die Leute dann halt selbst machen. Die haben halt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nur gesagt, also solange ihr uns unsere Net Debt Reconciliation nicht kaputt macht, ist mir das eigentlich egal und die Informationen sind doch sowieso da. Das war deren Argument.
Ja. Also diesen Satz habe ich mir auch angestrichen, den ich beim besten Willen nicht verstanden habe.
Also vielleicht dazu ganz kurz nochmal, an dem Stichwort sind wir ja auch in der Textsitzung nochmal vorbeigekommen. Wie verhält sich das denn, wenn jetzt jemand wirklich schon eine wunderhübsche, meinetwegen auch ganz nützliche Net Debt Reconciliation hat? Wie würde der denn mit diesem Amendment dann umgehen? Und die Frage war halt einfach, habe ich dann sozusagen zwei Tabellen oder wie muss ich mir das vorstellen, weil je nachdem, wie ich diese Debt-Darstellung habe, dann mag es mal einfacher und mal schwieriger sein, die Debt-Seite isoliert da darzustellen und da war am Tisch so ein bisschen, ich nenne jetzt mal allgemeines Rumeiern. Also auch Stephen Cooper hat dann nicht gesagt, das könnte man dann irgendwie in einer Darstellung zusammenfassen oder nicht. Also das blieb so ein bisschen offen, ob jemand, der jetzt sozusagen in Anführungszeichen mehr macht, also zumindest in der Netbasis schon mehr Informationen präsentiert, ob der sozusagen nochmal so ein Gross-Up machen müsste und dann trotzdem die Debt-Seite nochmal isoliert in irgendeiner Form präsentieren sollte. Dazu lässt sich ja auch der Amendment-Text jetzt konkret nicht aus und auch in der Runde gab es dazu eben keine Einvernehmen, aber das war in der Tat natürlich so auch eine der Stoßrichtungen der Befürworter zu sagen. Wir haben es ja schon erläutert, dass gerade die UKler natürlich da ein bisschen gestärkte Motivation in die Richtung hatten. Also das müssen wir nochmal abwarten.
Also hinsichtlich der Netbasis, also ich glaube, die Formulierung in dem 44a ist da meines Erachtens relativ klar, for each class of item. Also da komme ich jetzt nicht drum herum und zu sagen, also ich kann das jetzt mal gediegen zusammen netten mit irgendwelchen Asset-Seiten und die dann sozusagen überleiten. Also ich glaube, die Formulierung ist meines Erachtens zumindest aus dem, was man hier für 44a vorschlägt, relativ klar. Was ich auch vielleicht noch anmerken würde, ist eigentlich, dass man ja das durchaus aus meiner Sicht als Unternehmen sozusagen mit einer Überleitungsrechnung von Kassenbeständen und flüssigen Mitteln kombinieren kann, weil im Gegensatz zu anderen Projekten wird ja hier in den Vorschlägen explizit nicht darauf bestanden, dass man sagt, also das ist a separate disclosure, must be a separate component of was immer. Also in dem Sinne, wenn hier keine klaren Vorgaben sind, wie man die Angaben zu gruppieren hat, ist meines Erachtens auch gerade vor dem Hintergrund der Anpassung, die man im IAS 1 im Dezember 2014, also letzten Jahres, veröffentlicht hat, relativ klar, dass ich da doch einen gewissen Spielraum habe, wie ich Informationen gruppieren kann im Anhang, solange da nicht irgendwo Begrenzungen im Standard stehen, dass ich das Ganze separat machen muss.
Ich hätte nochmal eine Frage. Ich will jetzt gar nicht irgendeine alte Diskussion nochmal aufmachen. Ganz am Anfang ist das Stichwort gefallen, wie ist denn das, wenn ich eben Minderheitenanteile habe an der Gesellschaft? Ich will ja auch was dazulernen und ich werde bei EFRAG an dem Thema nochmal vorbeikommen. Ich wollte nur mal horchen, was waren aus der Runde das Argument dafür zu sagen, das macht nicht so viel Sinn, weil ich hätte jetzt gedacht, ich habe ein Kontrollprinzip, ich habe eine 100% Konsolidierung, es sind ja auch 100% im Cashflow-Statement drin. Auch ein Treasury-Management wird ja nicht sagen, wir gucken uns von dem Bankkonto nur 60% an, weil da sind 40% Minderheiten drin. Er hätte jetzt so intuitiv im ersten Schritt erwartet, ja, ich mache schon auch ein Treasury für 100%. Vielleicht muss ich dann in gewissen Gesellschaften schon in Anführungszeichen wieder Geld zurückhalten, weil da gibt es irgendwelche Mindestabführungen an Minderheiten und solche Dinge. Aber genau sowas, das wäre für mich zum Beispiel so ein Fall von so einer ökonomischen Restriktion, sage ich mal, zu sagen, an bestimmten Stellen muss bestimmtes Geld da sein, weil da will noch ein dritter Eigenkapitalgeber vielleicht was haben. Ich wollte nur mal horchen, was so ein bisschen das Argument war, zu sagen, für die Fälle macht es keinen Sinn, weil das ist mir noch nicht so ganz klar, ehrlich gesagt.
Welche Argumentation? Also ich weiß nicht, ob
das ist die jetzt noch nicht drin war im Netter, aber die wir hier am Anfang nochmal angesprochen hatten eben.
Und das sei ja im Grunde der Punkt den Takt gebracht hat, ne? Dass er gesagt hat, er gibt eigentlich ein Cashflow-Statement im Konzern überhaupt Sinn. Also kann ich über Liquiditätswirkungen innerhalb einer Gruppe, als wäre sie ein Einzelunternehmen, eigentlich überhaupt sinnvoll berichten? Das ist eine ähnliche Fragestellung, wie wir das bei der Solvenz auch geklärt haben. Ja, macht das Thema Nachrangigkeit in einem Konzern eigentlich Sinn? Kann ich eine Gruppe wirklich so behandeln? Und er bringt halt dieses Argument, dass wenn ich eine Mehrheitsbeteiligung habe, damit eine Vollkonsolidierung vornehme, aber eben im Grunde genommen über diese Außenteile halt nicht sauber verfügen kann, macht es dann eigentlich überhaupt Sinn, vor diesem Hintergrund eine Kapitalflussrechnung zu bringen? Ich glaube, Ihren Punkt geht er nicht explizit an, denn ich würde Ihnen zustimmen. Also man könnte jetzt natürlich bei all denjenigen Fällen, wo ich keine 100% Beteiligung habe, diese ökonomische Restriktion aufstellen und sagen, guck mal, genau deswegen steht die Kohle halt nicht zur Verfügung. Nur ich glaube, er geht dann einen Schritt weiter und sagt, wenn man schon zu diesem Schritt kommt, muss man sich da nicht eigentlich erst überlegen, warum machen wir dann überhaupt ein Cashflow-Statement? Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte 100 Tochtergesellschaften und hätte nicht eine einzige 100% Beteiligung, soll ich jetzt für jede einzelne im Grunde genommen sagen, warum ich an die Kohle nicht rankomme? Also, ist halt ein bisschen frei.
Aber ganz kurz nochmal, ich meine, dass man jetzt den IR7 gewählt hat, war jetzt nicht unmittelbar mit dem Kapitalflussrechnung verbunden. Ich glaube, es war einfach der Sachverhalt, dass man einen Platz gesucht hat in den IFRS, wo man sozusagen anflanschen kann Liquiditätsdisclosure und Finanzierungsaktivitäten und dass man natürlich hier den Bogen gespannt hat mit Finanzierungsaktivitäten und der Klassifizierung im Kapitalflussrechnung. Das hat sich eigentlich aus meiner Sicht günstiger ergeben, dass man den IR7 dazu auserkoren hat als Standard. Aber meines Erachtens ja eigentlich auch ein Punkt war, was man eben ja auch wieder anmerken könnte. Ich weiß, ich sollte nicht das Wort Gesamtkonzept in den Mund nehmen, aber ist genau das Problem, dass man eigentlich sagen müsste, sollte es eher nicht einen generellen Standard zum Beispiel hinsichtlich Liquiditätsinformationen des Unternehmens geben und dass man da letztendlich in dem Standard alle Angaben verankert, weil die letztendlich auch separat und isoliert betrachtet vielleicht besser wären, als wenn man sie sozusagen in jedem einzelnen Standard wiederholt für jedes einzelne Asset oder wie auch immer. Also das war
da
auch
eigentlich eher für 7 prädestiniert, weil da eigentlich Liquiditätsrisiken zentral
oder ein komplett neuer Standard, ne? Kann man natürlich auch überlegen, ja. Wenn man sagt, also IFRS 7 ist ja trotzdem in dem Scope nur auf Financial Instruments beschränkt und dann kann man trotzdem sagen, also die ganzen Angaben hinsichtlich irgendwelchen Informationen hinsichtlich von Vermögenswerten, die sozusagen wo letztendlich Beschränkungen auch bestehen, also Assets Pledged for Securities, wie man es im IR 16, 38, Agriculture 41 und dergleichen kennt, ne, warum bringt man das nicht eigentlich alles zusammen in einem Standard und dann hätte man das Ganze vielleicht sauberer gelöst, als das Ganze immer wieder zu holen. Also in dem Sinne, das war auch eine Beobachtung, die ich gemacht habe, dass man halt bei EFRAG auch in dem Kommentar oft mit dem Statement of Cashflow argumentiert hat, was meines Erachtens im Zusammenhang mit diesen Anhangsangaben eigentlich weniger zu tun hat, dass man da das Statement of Cashflow heranzieht.
Kann ich nochmal auf das Thema von vorhin zurückkommen mit, wir haben ein Problem, wenn ich Net Debt machen will, dann muss ich dann trotzdem groß, das Ding ist ja im BC8, ist das ja alles schon beschrieben. Da steht ja drin, es gab Constituents, die gesagt haben, Vorsicht, wenn ich Net Debt mache, dann gehe ich vielleicht zurück. Ich verstehe es im BC8 so, vielleicht ist das misslungen, das war dem ISB alles klar. Und Sie sagen, wenn du mehr machen willst, dann kannst du mehr machen. Du musst jetzt nicht weniger machen. Aber dann hätten wir das Thema ja von vorhin nicht. Ne? Und gerade eben wurde ja gesagt, nee, also wenn du das nicht darfst, dann muss es alles wieder ausbröseln. Im BC8 ist ja genau das Thema angesprochen worden. Also ist ja alles schon mit den Constituents alles schon besprochen worden. Auch die Cost-Benefit-Analyse und so steht ja alles im BC7 und so weiter drin. Ich befürchte jetzt, dass am Ende der Board, wenn wir mit unserem Letter kommen und sagen, wir wollten eigentlich, haben wir alles schon besprochen, ihr kommt alle viel zu spät und wir haben Antworten bekommen. Die hören sich ganz anders an, als die ihr uns jetzt gebt.
Wir sind ja auch...
Das war ja eben auch so ein bisschen, was du gefragt hattest. Ja, ja, man hat die Preparer gefragt und die haben gesagt, ja, kriegen wir hin. Ja. Ich bin immer mehr bei dem Punkt, nochmal die Frage zu stellen, ich weiß nicht, ob man das hier wirklich vorgebracht hat, dieses Thema, welche Informationen soll das eigentlich geben und bringt mir das die Information? Weil Die Punkte, ich habe ein bisschen den Eindruck, wenn ich das beziele, alles, was wir bringen, ist vorher schon besprochen worden, hat das ISB Outreach gemacht und hat Antworten bekommen. Und jetzt kommen wir und sagen, aber da sehen wir eigentlich alles ganz anders. Also da ich weiß nicht, ich will halt nur vorsichtig, ich habe nichts dagegen, dass wir das schreiben, aber ich hab irgendwie so ein bisschen, nicht die Angst, aber die Bedenken, dass das ISB sagt, pff, ja, was er da bringt, haben wir vorher schon alles gefragt, haben wir von großer Constituent-Gruppe andere Antworten bekommen. Nice, schöner Brief, aber...
Ja, aber es sind Fragen ja nochmal und insofern...
Ja, aber irgendwo, ich glaube, je mehr ich das lese, müssen wir uns doch wirklich auf den Punkt konzentrieren. Was wollt ihr damit erreichen? Was wollen die User und bringt das die Informationen? Weil das, ansonsten, wenn ich die BCs lese, all das, was wir jetzt bringen, haben die eigentlich doch schon vorher geklärt.
Ja, aber dem, nicht zu hoch gehängt, aber dem kann man ja auch widersprechen. Das heißt, die haben für sich geklärt. Man kann ja aus dem, was sie diskutiert haben, eben auch auf der anderen Seite des Gartenzauns landen und wir sind dann halt auf der anderen Seite
des Gartenzauns. Also ich habe es vielleicht, wenn ich es falsch verstehe, aber die haben gefragt, Preparer und User, BC7, einmal die Investoren, also capture the information, das ist genau der Punkt, ist das das, was ihr wollt, und does not result in unnecessary cost to preparers. Die Umfragen haben sie gestellt in BC7.
Aber welche?
Und dann, sie eine Antwort drauf bekommen haben, und so wie ich BC8 lese, war die Antwort...
Vorsicht, jetzt sind wir aber wieder bei der Qualität von Outreach. Welche User haben Sie denn tatsächlich befragt? Und jetzt geht doch eigentlich erst die Kommentierungsphase los, so wie mein Verständnis ist, dass die wirklich große Gruppe aller Constituents befragt ist. Insofern, das wäre für mich dann ein Fehler zweiter Art, wenn ich diese Kritik jetzt nicht bringen würde, weil ich denke, naja, man hat das im Vorfeld ja schon diskutiert und deshalb halte ich mich zurück. Also... Ich verstehe deinen Punkt, den sollte man sicherlich vorne anstellen, aber ich würde das andere nicht weglassen, nur weil ich denke, naja, das wird sowieso nicht mehr, wird eh nicht mehr gelesen.
Ja, nur das, weil es in dem Kontext steht zu den Outreach, weil ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der ISB sagt, also wie gesagt, ich weiß nicht, in welcher Breite der Outreach stattgefunden hat.
Ne? Herr Flatt, ganz kurz, in dem Comment Letter hatte ich eigentlich genau nochmal zu diesem BC8 auch nochmal eine Anmerkung reingebracht, also Clarification about Net Asset and Each Item. Weil wenn Sie sich die Basis for Conclusions durchlesen, dann wird da eigentlich etwas geschrieben, aber ich glaube, aus der Basis for Conclusions kann man nicht ableiten, dass das sozusagen jetzt befürwortet oder abgelehnt wird vom ISB. Weil normalerweise in den Basis for Conclusions steht dann immer drin, was man gehört hat und wie sich dann sozusagen der ISB entschieden hat. Aus den Basis for Conclusions entnehme ich nicht, dass er das unterstützt hat, das, was er da schreibt in BC8. Also es wird weder abgelehnt noch befürwortet. Deshalb auch die Anmerkung in dem Kommentar.
Bin ich komplett bei Ihnen. Nur wenn mir ich mache ein Outreach und sage, ihr müsst nicht die komplette NetDebt machen, sondern nur Debt, was einfacher ist. Mhm. Und dann sagen einem die anderen, ja, aber wenn ich freiwillig mehr mache, passt auf, ne, als Konzern, dass ich dann nicht durch die Neuregelung zurückfalle auf weniger Informationen. Ich bin bei Ihnen vom Wording her, steht da nichts drin, ja, das sehen wir so, und natürlich auch im Standard steht da nicht drin, das ist ein, wenn ihr mehr macht, das ist die Mindestangabe, wenn ihr mehr machen wollt, dann könnt ihr gerne mehr machen. Sehr wahrscheinlich wird das ISB sagen, das könnt ihr immer. Ich verbiete euch doch nicht mehr zu machen.
Also geht vielleicht
zu dem Punkt, man hat es nicht klar gesagt. Ich würde mich nur wundern, wenn das ISB sagt, nee, also wenn du mehr machen willst, das darfst du nicht.
Ja. Also ich glaube, zumindest kann man ja da anbringen, dass da vielleicht ein bisschen Klarstellung nicht schädlich wäre. Also wir sind natürlich genau an der BC8 auch bei FI vorbeigekommen, und die Befürworter, als sie nämlich gleich am Anfang Feuer bekamen, es geht ja nicht um NetDebt, die haben genau das Register ja auch gezogen und haben gesagt, nee, BC7, BC8 geht ja schon auf das NetDebt-Thema in Anführungszeichen auch mit ein. Ich glaube, die Frage ist einfach, ist die Mengenlehre wirklich so einfach? Also zu sagen, das NetDebt ist was mehr, ist wirklich mehr, und das Debt ist immer eine Untermenge davon, und eine NetDebt-Überleitung inkludiert auch von der Darstellung immer schon eine Debt-Überleitung. Wenn das so wäre, dann könnte man sagen, ja okay, dann hat jeder, der NetDebt jetzt macht, automatisch auch das Amendment erfüllt. Aber genau diese Mengenlehre ist, glaube ich, nicht so einfach zu ziehen. Und die Befürchtung war, dass jemand, wo die Mengenlehre so nicht funktioniert, der was umbauen müsste in seiner Überleitung, wie auch immer er das Amendment dann auslegt, dass dieser Umbau eben nicht gewünscht ist. Und das war so ein bisschen ein Fragezeichen. Und wie gesagt, wir haben das bei Tech gechallenged, und Stephen Cooper hat zumindest nicht eine klare Ansage gemacht, dass die Mengenlehre so ist, dass das eine wirkliche Obermenge ist. Insofern wäre ich noch so ein bisschen, also da scheint es zumindest einen klärungsbedürftigen Graubereich zu geben.
Aber ich würde auch nochmal hier betonen, also es gibt im IS, in den IFRS eine Generalnorm, dass ich nicht irgendetwas offsetting darf, ausgenommen, es ist explizit im Standard hinterlegt. Und vor dem Hintergrund kann ich eigentlich schon mal bei den Items nicht davon ausgehen, dass ich hier irgendwelche ich sag mal so Net-Items präsentiere, sondern da muss ich schon etwas breiter denken und sagen, also hier gibt es eine Generalnorm, die mich vom Netting abhält, ausgenommen es ist im Standard explizit vorgeschrieben. Vor dem Hintergrund lese ich, kann man meines Erachtens eigentlich auch die Ergänzung in dem 44a eigentlich nur als Cross lesen und nicht irgendwo als genettete Position.
Sind wir in einem Stadium angekommen, wo wir mit einem Blick auf die Uhr feststellen, dass es auf Wiedervorlage im April... Kann man machen.
Also ich mich würde wundern, wenn wir aufgrund der EFRAG-Diskussion hier also noch größere Kapriolen schlagen würden. Und vor dem Hintergrund, dass das doch etwas ein Projekt zu sein scheint, wo wir relativ frühzeitig unseren Input in Richtung EFRAG abgeben können, wäre es mir persönlich lieber, wenn wir das im März weitestgehend abfrühstücken und dann unser Briefchen nach Brüssel schicken und dann sollte man dort sehen, wie es dann weitergeht. Also
okay, vielen Dank.